das ist der zweite Teil unserer Podcast-Trilogie Ich will da mal weg auf die Philippinen. Im ersten Teil spreche ich mit Claudio Sieber darüber, wie er seinen Ausstieg aus dem geregelten Leben über Jahre hinweg plante, für seine Weltreise sparte und schließlich zum Slow Travel fand. Außerdem ging es um die Unterschiede zwischen einer Expat- und einer Reisekrankenversicherung sowie um den offiziellen behördlichen Status des Weltenbummlers. In diesem zweiten Teil sprechen wir darüber, welche Besonderheiten es bei Visa, Behörden, Hausbau und Grundbesitz gibt und wie zuverlässig Strom, Internet und medizinische Versorgung auf den Philippinen sind. Außerdem geht es um einen tragischen Unfall einer Freundin und die damit verbundenen Kosten im sechsstelligen Bereich. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösung für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet.
Gut, aber du bist jetzt, losgereist. Du warst du eine Weile in Asien, hast dann gemerkt, okay, ich komme nicht mehr zurück. Bist du immer noch offiziell Weltenbummler? Hast du es immer noch da? Ja, sehr schön. Ja. Ich bleibe Weltenbummler. Ich bin allein schon für den Start, das will ich auch machen. Aber wie kam es dazu, dass du auf die Philippinen, dass es dich dahin verschlagen hat?
Ja, also es war halt, letztlich war für mich klar, dass dass es Südostasien ist. Ich wusste noch nicht genau wo, aber ich wollte mal einfach, also Philippinen war so die letzte Destination, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Und ich habe mir gesagt, gut, jetzt wollen wir mal die Philippinen anschauen, ne? Und dann Entscheidung fällen. Aber ich habe bis dato auch noch gar nichts gefunden, das mir so wirklich gefallen hat. Also wirklich zum sich wirklich niederlassen, das ist ja ein ganz anderer Entscheid, ne? Und Chagao war dann so dieser letzte Ort innerhalb dieser letzten Destination, die ich mir anschauen wollte, bevor ich dann eigentlich danach wieder damals zu meiner Ex-Freundin nach Vietnam eigentlich zurückreisen wollte. Aber es war dann einfach so, dass ich hier irgendwie das Gefühl hatte, eigentlich angekommen zu sein. Ne? Ich habe mich extrem in diese kleine Insel verliebt. Aus ein paar Tagen wurden halt ein paar Wochen und aus Hostelbetten waren dann, ja, wurden dann Monatsmieten in einem kleinen Strandhaus und so. Und mir gefielen dann halt der Lebensstil, die Community, das Surfen. Und irgendwann konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu sein. Man sagt immer so, der Chagao ist so wie ein Vortex. Der nimmt dich irgendwie so mit und dann weiß man irgendwie gar nicht mehr, wo die Zeit hingeht. Ne? Es ist schon so, dass man halt so ein um Ort zu leben, wo andere Ferien machen, das klang anfangs an einer völlig absurden Idee halt auch, oder? Und gerade für ortsunabhängiges Arbeiten war halt Chagao, also sie erfüllte damals noch kaum die Voraussetzungen. Ganz schlechtes Internet, immer wieder Stromausfälle und dann ich fand halt, dass darin auch der Reiz lag. Ne? Ich durfte Zeuge einer Transformation werden. Ne? Nicht zwar perfekt, aber überall war halt das am Entstehen. Ne? Hier eröffnete ein neues Lokal, dort entstand eine neue Tiki-Bar. Die Gemeinschaft, die aus Gleichgesinnten, die wuchs rasant. Also jede Woche kommt ein neues Gesicht dazu, neue Geschichten, Hintergründe. Also von den Leuten, die sich hier schon gar aussehen, das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist sehr interessant, was wir hier aufgebaut haben. Und man sprach dann schon eigentlich vom nächsten Bali und alle hoffen halt, dass es nie so weit kommen würde.
Okay. Und, weißt du, überlaufen
ist? Ja, es ist wirklich so. Es ist halt, damals war die Insel noch nicht so populär, wie sie heute ist. Man hat es gespürt, dass da was geht. Man hat schon immer gesagt, Chagao, musst du denn ansehen? Aber ja, die wurden dann halt so zur geilsten Insel Asiens gewählt und jeder sagte, muss unbedingt da noch hin und dann das wurde halt, jetzt mittlerweile kommen halt nicht nur die Surfbegeisterten her, da kommen auch die Backpackers, die Influencers, die Investoren natürlich, digitalen Nomaden kommen und es wird von Yachthäfen und internationalen Flugverbindungen gemunkelt und so und ja.
Ah, okay.
So ist das bei uns.
Aber das liegt ja in der Zukunft. Guck mal nochmal, wo du nach Chagao wird es ausgesprochen, ne? Gekommen bist. Ist das so auf den Philippinen? Kann man einfach, du bist ja, wenn ich es richtig sehe, warst du einfach Reisender, Weltenbummler und dann einfach bist du jetzt aber fest dort. Ist das da ein fließender Übergang oder muss man irgendwelche Formalitäten klären, wenn man in die Philippinen rein möchte? Also mal abgesehen von Visum gehe ich mal von aus.
Formalitäten. Nee, es ist halt einfach so, dass jetzt in Südostasien ist es halt sehr einfach in Philippinen mit Touristenvisum. Man kann es verlängern bis nach, ja, bis zu 3 Jahren. Also man kann im Land bleiben für uns Schweizer oder Deutsche oder so bis 3 Jahre um. Muss man immer schön verlängern und so. Und dann darf man hier einfach Tourist sein, das Geld ausgeben. Es ist halt so, dass gegenüber der jetzt anderen Ländern, jetzt in Südostasien, jetzt Indonesien, Thailand, Vietnam auch und so weiter, halt die Philippinen noch ein wenig hinterherhinken, so tourismusmäßig und so, natürlich Freude haben, wenn wir hier unser Geld ausgeben. Und drum ist halt auch, sind sie hier noch nicht so strikt jetzt. Ne? Das ist halt, ja, ist ja auch schön, ne? Obwohl, wie lange das noch hält, das werden wir dann sehen. Ne? Aber Touristenvisum ist halt so das Typische, was wir uns hier holen, ja.
Das hast du auch jetzt noch? Oder bist du ja länger schon da? Oder bist du jetzt irgendwie schon
Ja, ich bin nach wie
Einheimischer?
vor ein
Oder
Tourist. Ich bin
du bist
nach wie
nach
vor
wie
ein
vor
Tourist. Ich bin ja
Tourist?
auch
Gut.
viel, ich bin ja meistens dann nur noch so 6 bis 8 Monate pro Jahr hier und doch noch viel unterwegs. Ja.
Hör zu, wir haben ja in der letzten Folge dieser Podcast-Reihe schon über das Auswandern nach Bali bzw. Indonesien gesprochen und ich erinnere mich, dass es dort so eine Vielzahl an Visamöglichkeiten gibt, die sich auch noch ständig geändert haben. Bei Claudia Sieber klingt das jetzt für die Philippinen ziemlich einfach im Vergleich dazu. Ist das so, dass man als Deutscher sozusagen einfach nur ein dauerhaftes Touristenvisum benötigt und dann kann man da bleiben oder gilt das nur für ihn, weil er nur 6 bis 8 Monate im Jahr auf den Philippinen ist?
Ja, also für Staatsangehörige, die kein Visum für die Einreise benötigen, dazu gehören Deutsche und Schweizer, kann der touristische Aufenthalt durch wiederholte Verlängerung auf bis zu 36 Monate, also 3 Jahre ab Einreisetag, ausgedehnt werden. Ja, also man kann sein Touristenvisa bis 3 Jahre ausdehnen. Fraglich ist, was macht Claudio Siebert auf den Philippinen? Also, damit will ich nur sagen, es Touristenvisum oder ein Touristenstatus erlaubt keine Erwerbstätigkeit auf den Philippinen.
Noch eine kurze Anmerkung aus dem Schnitt, bevor es an dieser Stelle zu Missverständnissen kommt. Mit einem Touristenvisum darf man auf den Philippinen nicht für philippinische Arbeitgeber oder Kunden arbeiten. Anders verhält es sich bei Personen wie Claudio Sieber, die ausschließlich remote für ausländische Kunden tätig sind. Für genau solche Fälle wurde 2025 auch ein eigenes Digital Nomad Visum geschaffen, das speziell für ortsunabhängiges Arbeiten mit ausländischen Einkommen vorgesehen ist.
Und musst du sonst noch irgendwas, wenn du einfach dahin kommst als Tourist, gehe ich davon aus, brauchst du auch keine Adresse oder irgendwas, du kannst einfach dahin kommen und die sagen, wohnen hier ist super. Aber du hast jetzt ein eigenes Haus, weil nämlich, muss mal kurz sagen, wo ich das erste Mal angerufen habe fürs Vorgespräch, sagte Claudio mir so, Moment mal ganz kurz, ich muss mit den Handwerkern sprechen, hier muss gerade das Dach neu gedeckt werden mit Palmen alle 3 Jahre, glaube ich. Muss das gemacht
Genau,
werden, ne?
genau.
Also bist du Hausbesitzer auf Schagau.
Ich bin der stolze Hausbesitzer, ja. Wollte ich eigentlich nie, aber ja, es war dann immer halt ein logischer Schritt. Und das ist auch ganz legal. Man darf in den Philippinen ein Land pachten und drauf, ja, ein Haus drauf bauen. Ne? Das alles super legal, legitim. Machen ja auch mittlerweile viele. Es gibt halt Leasingverträge, dann 10, 20, 30, 40 Jahre, was auch immer. Und dann rechnet man das mal durch. Und dann ist halt so, dass ein Haus dann, wenn man länger bleiben will, halt auch schon sehr schnell dann 7 macht.
Okay, und sonst der Hausbau ganz einfach. Ich vermute, es wird nicht so, dass es nicht so, so bürokratisch ist wie in Deutschland oder in der Schweiz mit einem Hausbau.
Ja, also es ist so, dass damals während der Pandemie habe ich mich dazu entschieden, ein Haus zu bauen, ein gewisses Budget dazu bereitgestellt und Natürlich spannend. Ich hatte damals das Glück, dass ich mit dem Bauführer von Manila zusammenarbeiten durfte. Das war früher noch nicht so. Also das haben wir wirklich, also die Leute haben früher auf einem Stück Papier halt ein Haus gezeichnet und das einem Vorarbeiter gegeben und haben so gebaut. Und ich war dann so einer der Ersten, der halt hier jetzt ein schönes Haus, aber auch, ja, auch mit den richtigen Leuten zusammen gebaut hat. Ne? Also behördenmäßig ist es halt so, dass man sich natürlich schon, also man braucht Baubewilligungen und so weiter, aber das in meinem Fall war es jetzt halt so, dass wir da auch die Baubewilligung erst 2, 3 Monate nach Fertigstellung bekamen. Da zahlt man eine gewisse kleine Strafe. Und sonst war das eigentlich ein sehr einfacher Prozess. Aber halt auch, weil der ganze Papierkram wurde mir abgenommen. Andere, die halt dann wirklich für jedes Dokument dann selber dann halt immer bei den Behörden vorbeischauen mussten und so. Ja, da habe ich dann schon von einigen Albträumen gehört. Ja.
Aber das war jetzt gerade ein guter Ansatzpunkt für mich, weil ich sag's gerade, dass man mit Behördenkommunikation auch gerade noch so Papierlast, oder also jetzt muss man sich Papiere abzeichnen lassen. Ist da, also A, sind die Behörden auch so, ist es auch so Bürokratie, wie wir das kennen aus Deutschland, Schweiz, ja, sehr
Ja,
bürokratisch sind
absolut. Ja.
und auch so papierlastig oder sind wir schon sehr digital auf den Philippinen?
Ach nee. Die Philippinen sind auch absolut analog. Also das ist überall noch ein Zettelchen oder so liegt da noch rum. Nein, das ist wir brauchen für alles noch irgendwie 10 Unterschriften und Verfügungen und so weiter. Das läuft noch sehr analog, ja.
Und hat man viel zu tun mit Behörden, wenn man jetzt also länger wohnt? Als Tourist vermutlich ist es, bist du einfach nur da. Und also muss man, es gibt irgendwelche Sachen, die man dann, wenn man länger da wohnen möchte, wie du, beachten muss bei Behörden? Oder muss man sich irgendwo anmelden oder was weiß ich? Oder sagen, die Philippinen ist egal, solange du hier wohnst und Geld ausgibst, kannst du machen, was du willst.
Ja, das ist halt so. Es ist natürlich, wenn man reinfliegt, das ist schon mal, wenn man beim Check-in vom Auslandsflughafen wird man dann mal gefragt, ob man ein Rückflugticket oder sowas hat von Philippinen. Ja, aber sobald man dann den Stempel bekommt, ist es eigentlich egal, wie lange man dann bleibt, solange man immer schön brav offiziell verlängert halt im Land und so. Wer dann natürlich hier mal dann baut oder ein Haus hat, der hat auch ein Steuerdokument für dieses Gebäude oder für dieses Kondo, also die Eigentumswohnung oder was auch immer, und muss dann natürlich noch dafür Steuern zahlen jedes Jahr.
Und kann man denn eigentlich, weil es gibt ja ganz viel, ne, digitale Nomaden und sowas, du sagst am Anfang, wo du da gelandet bist, war es noch nicht optimiert dafür, also war noch schlechtes Internet und so weiter. Das ist ja jetzt besser. Wir machen das ja gerade auch per Videokonferenz. Also,
Ja, so das wäre früher gar nicht möglich gewesen, oder? Da hätten wir ja, sicher 10 Unterbrüche gehabt. Nee, heute ist es besser. Ich habe auch jetzt Glasfaser. Man stellt sich das vor, das ist der Wahnsinn. Früher hatte ich maximal 5 Megabyte pro Sekunde. Also das war schon ein Traum. Ja. Ja, und heute kann ich effektiv arbeiten von hier. Also ich kann Daten meinen Kunden schicken und so und Sachen bearbeiten online. Also es macht richtig Spaß, ja. Aber es ist natürlich nach wie vor so, habe ich mir sagen lassen, jetzt gerade von Leuten, die halt von anderen Expert-Hubs rüberkommen, sich Chagall anschauen, dass es halt ja trotzdem halt noch schwierig ist, wenn man halt jetzt einen Online-Job hat, ich sag mal, online handelt, auf Börsenschlüsse und so weiter angewiesen ist, also wo man dann wirklich halt Internet braucht in dieser Minute, dann reicht es doch nicht.
aber ist das denn jetzt, kann man das, wie es bei dir jetzt in Chagao ist, mit der, ich nenne es mal Internetinfrastruktur, ist das so für ganz Philippinen oder ist das quasi nur bei euch, weil das gerade so am Boom ist?
Ja,
Weißt du?
wahrscheinlich. Ja, also ich bin doch viel rumgereist, auch dieses Jahr noch in den Philippinen. Also es gibt andere Orte, die vielleicht ein wenig stabiler sind, aber grundsätzlich ist überall das gleiche Thema. Ne? Stromunterbrüche finden so alle 2, 3 Tage statt. Ne? Das kann mal eine Stunde dauern, kann aber auch mal einen halben Tag dauern. Das gibt's. Und darum ist halt, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen so Hotspots, ja jetzt Bali, Chiang Mai, Da Nang ist jetzt neu und so, schon ein Riesenunterschied. Also bei uns muss man ein wenig stärker, also man muss stärkere Nerven mitbringen und so und halt einmal sagen, gut, dann gehe ich jetzt halt joggen oder was auch immer und das ist halt nichts mehr mit Arbeiten. Ne?
Herr Dutu, Sie haben gerade schon bei der beim vorigen Frage zum Thema Visa, war ja schon die Sache, okay, was macht man eigentlich da, wenn man irgendwo, wenn man auf den Philippinen ist, das macht Claudio Sieber da. Und er ist ja da, da habe ich mit ihm über das digitale Arbeiten gesprochen, früher und jetzt. Und er sagte einfach, das klingt ja, was mir erzählt hat, zumindest ziemlich abenteuerlich. Also er sagt ja, heute kann er dank Glasfaser da arbeiten. Früher war das schlecht möglich. Mit Internet und Stromausfällen war das ein großes Problem. Worauf sollte man denn eigentlich so allgemein so als Remote-Arbeiter oder als digitaler Nomade so in solchen Inselschwellenländern achten, auch mit Bezug mit auf Visa, aber auch, muss man auf andere Sachen noch achten, wenn man da irgendwo hinzieht? Mhm.
Die Frage finde ich sehr, sehr interessant, weil wir jetzt nicht nur die technische Infrastruktur betrachten müssen. Ist klar, in ganz vielen Ländern in den vergangenen Jahren gibt es eine erhebliche Verbesserung. Ja, natürlich, die Leute sollen dort kommen und auch da Geld verdienen. Man sollte dennoch nicht sich nur allein auf Hochglanzbilder oder Erfahrungsberichte verlassen, sondern auch gerade in diese Länder gibt es auch eine regionale Unterschiede. So was IT-Infrastruktur, Internetgeschwindigkeit angeht. Genau betrachtet, wenn wir jetzt irgendwie von den Philippinen sprechen, ja, das ist auch das Thema Aufenthaltsstatus, also womit kann ich meine Legaltätigkeit auf den Philippinen auch verrichten. Das ist auch sehr wichtig. Seit 2025 gibt es ja auch diese super Möglichkeit des digitalen Nomadenvisums für Personen, die für ausländische Auftraggeber oder Arbeitgeber arbeiten. Die können dann auch das Visum vor Ort beantragen und auch bekommen. Und dann muss man natürlich, gibt es auch Voraussetzungen, die muss man erfüllen, um das Visum zu haben. Ganz wichtig ist auch für mich das Thema Daten in Verbindung mit Remote-Arbeiten beziehungsweise auch Arbeiten für ausländischen Kunden oder deutschen Kunden. Und da muss man auch schauen, wie ist da gewährleistet, dass ich dann auch irgendwie gesichert auf diese Daten zugreife.
Okay, jetzt bist du also auf den Philippinen, du hast ein Haus, du hast mit Behörden, hat man, wenn ich es richtig sehe, hat man gar nicht so viel zu tun. Also du musst Sachen anmelden, aber im Großen und Ganzen ist es da entspanntes Leben. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde Marco will jetzt meinetwegen auf die Philippinen ziehen, denkt so, klingt alles ganz gut, was der Claudio so erzählt, mache ich auch. Muss ich noch irgendwas beachten, bevor ich, also wenn ich jetzt wirklich den Entschluss haben würde, da, Chacao, klingt super, surfen lernen wollte ich sowieso mal, fahre ich da jetzt hin und bleib da. Muss ich irgendwas beachten noch?
Man beachten, ja, natürlich gibt es da einiges zu beachten. Also man muss natürlich schon sehen, dass hier, also es ist halt nicht wie in Deutschland und Europa. Man muss starke Nerven haben für die Ämter, für alles, für die Einkäufe. Es ist halt nicht immer so, dass es halt, also wir haben keine Supermärkte, wir haben kein funktionierendes Spital, wir haben sehr vieles nicht, dass man sich halt gewohnt ist. Wir haben sehr viel spannende, sagen wir mal, Sportaktivitäten und der Lifestyle ist super und so. Ne? Wir haben coole Partys und so immer. Aber ja, auf der anderen Seite ist halt okay, man muss sich natürlich dann mit diesen ganzen der Regenzeit abfinden, Taifune, Dengue-Mücken, nicht das optimalste Essen, würde ich mal sagen, jetzt in Südostasien. Es gibt viele Sachen, dann natürlich der Lärmpegel. Ne? Die Filipinos sind ja sehr, die mögen Spaß und Karaoke, sind Lebemenschen, ne? Und es ist auch immer laut hier.
Du sagst gerade, man muss sich boah, starke Nerven für die Behörden, weil alles länger dauert? Oder
weil alles länger dauert, ja. Also nur schon, ich war gestern bei der Bank und wollte eigentlich so 200 Euro abheben, das dauerte 1,5 Stunden. Ja.
Um das abzuheben?
Ja, weil der Bankomat war halt wieder offline und das passiert halt immer wieder, oder? Das ist 50% Chance, dass er halt offline ist, dann muss man halt in die Bank rein und dann geht's halt, ja, dann dauert's halt. Aber es ist natürlich, früher gab es noch gar keine Bank hier und man musste mit der Fähre auf die Nebeninsel fahren und so, von dem her sind wir ja schon.
Okay, das heißt aber auch für mich, man braucht Bargeld, Oder kann ich da digital
Natürlich,
bezahlen?
als Tourist ist es am Anfang schwierig. Wir haben dieses GCash, und das funktioniert eigentlich sehr gut, aber es ist halt auch, bis man das da mal installiert hat und so, man muss eigentlich auch schon, so wie ich weiß, Bankkonto auch eröffnet haben. Das kann man auch machen. Man kann ein Bankkonto als Tourist in den Philippinen eröffnen. Und was muss man da schon wieder beachten? Ich glaube, man muss ja ein halbes Jahr irgendwo permanent irgendwo hier gewohnt haben oder so. Ja, wie auch immer. Aber es gibt Cashless Services natürlich heute, ne? Wenn das Netzwerk auch funktioniert. Es kann immer mal wieder sein, dass man halt dann, dass das Netz halt nicht funktioniert, dann kann man halt dieses nicht benutzen, weil man braucht schon gar Bargeld. Und Kreditkarte geht, aber es ist schon noch so ein wenig eine Cash Economy, jetzt gerade für die Touristen.
Okay. Du hast gerade auch schon im Nebensatz, ich komme immer auch natürlich zum Spital. Du hast gemeint, man muss auch wissen wir, was halt nicht funktioniert. Spital funktioniert auch nicht so ganz richtig alles, oder so eine Art. Oder wie ist denn die Kranken, also wenn ich jetzt krank werde, wenn ich Denguefieber oder irgendwas habe, was ja einfach bei euch in der Region nicht selten ist, ist denn überall, sind Ärzte überall vor Ort? Wie muss ich mir das so als deutscher Schweizer vorstellen im Vergleich zu unserem Krankensystem hier?
Ja, ich soll vielleicht schon noch erwähnen, also Chagrau ist halt eine Lifestyle-Insel. Hier ist man aktiv, man sportlich. Jetzt ist es nicht so der Ort, an dem die Leute halt auswandern. Das ist halt dann eher dann halt eine Insel nahe von Cebu oder vielleicht Palawan oder so. Also Nähe von den Städten ist die Krankenversorgung eigentlich sehr gut. Die Ärzte sprechen Englisch und man bekommt eigentlich so wenig das, was man sich so gewohnt ist in Südostasien. So jetzt in der Provinz, wo halt Chagao dazugehört, ist halt schon schwieriger dann. Wir haben Kliniken, aber halt nicht jetzt. Also da wird man es dann sehr schnell, wenn man dann wieder halt in eine Stadt verwiesen. Ne? Und das kommt schon bei kleinen Sachen, also bei Unfällen, jetzt ein Motorradunfall oder so. Oder ich hatte noch Verwandte zu Besuch letztes Jahr und dann ist mein Patenkind ist auf so einen Steinfisch. Wir wussten gar nicht, dass es das hier gibt. Da ist so ein Steinfisch gestanden im Wasser. Das sieht man ja nicht. Ne? Die sind ja sehr gut. Da konnte man eigentlich hier nicht helfen. Da musste man dann musste man den nach Cebu bringen. Und das sind ein 2 Stunden Flug von hier. Gut, aber einfach am besten halt keine, ja, eigentlich jetzt in Unfall sich verwickeln hier. Dann ist alles super. Ja. Aber es ist halt wirklich so, dass auch zum Thema Versicherung nochmals. Ich hatte im letzten Jahr auch eine gute Freundin von mir, die hat einen Unfall gehabt, eine kleine Kopfverletzung. Und das war dann ganz schlimm. Also die musste dann eigentlich eine Hirnoperation eigentlich unternehmen. Und die hatte keine Versicherung, musste aber unbedingt nach Frankreich zurücktransportiert werden. Und ja, das war so eine Leben- oder Todfrage, ne? Und dann musste man diese repatriieren und die Kosten, die beliefen sich dann halt auf so circa 100.000 Euro oder sowas. Und ja, wurde halt nicht übernommen von jenem. Das wird er jetzt halt über die Familie dann bezahlt.
Hör dazu, die Geschichte von Claudia Siebers Bekannter, die ist ja wirklich tragisch und ich meine, die hat eine Kopfverletzung, von der Kopfverletzung hin zur Hirn-OP führt das und am Ende muss die Familie 100.000 Euro aufbringen, weil sie selbst halt nicht versichert ist. Können Sie mal so vielleicht einordnen, wie oft wirklich so es passiert, dass Menschen ohne Versicherungsschutz im Ausland genau sowas passiert? Das war der zweite Teil unserer Podcast-Trilogie Ich will da mal weg auf die Philippinen. Im dritten und letzten Teil sprechen wir über das Dengue-Fieber, gefährliche Tiere und die Bedrohung durch Taifune. Außerdem geht es um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, das große Potenzial der Philippinen und die kulturellen Unterschiede zwischen Filipinos und Zentraleuropäern. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösung für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet.